ARD. Das ist die zweite Folge von Agenten der Angst, Feridun und der iranische Geheimdienst. Jeden Montag gibt es eine neue Folge. In der ARD Audiothek findet ihr jetzt schon alle. Als es passiert, bin ich gerade mitten in meiner Recherche zum Leben von Feridun. Auf meinem Schreibtisch liegt sein Gedichtband. Er ist voller Eselsohren und Unterstreichungen. Ich treffe mich mit amerikanischen und iranischen Journalisten, die sich schon mit seinem Fall beschäftigt haben. Ich setze mich mit Familienmitgliedern Feriduns in Verbindung, seinen Nichten in Deutschland und Kanada. Ich lese alles, was ich über ihn finden kann. Und dann, mitten hinein in meine Arbeitshöhle, platzt diese Nachricht. In Iran begehren die Menschen gegen das Regime auf.
Am 13. September wird die 22-jährige Mahsa
Amini vernommen.
Von den größten Protesten seit 2009 im Iran.
Demonstrativ ohne Hijab.
Nach dem Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini.
In Deutschland, dem wichtigsten iranischen Handelspartner.
These are the videos Iran doesn't want you to see. Police firing in the streets. Women cutting their hair.
Auf Kurdisch, Frauen, Leben, Freiheit.
Students demonstration.
Für mich war das eine unglaubliche Zeit, weil ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass mehr Menschen in Deutschland verstehen, dass viele Menschen in Iran sich eben einen Regierungswechsel wünschen und die ganze Solidarität und Aufmerksamkeit für Iran plötzlich, das war der Wahnsinn.
Das ist Susan, die kennt ihr ja aus Folge 1. Sie ist Journalistin, ihre Familie lebt in Iran. Susan, Proteste der Bevölkerung in Iran, das gab es ja schon öfter, etwa 2009 und 2019, aber es war noch nie so heftig, oder?
Ja, und dieses Mal waren es Menschen aus allen ethnischen Gruppen Irans, Religionen, Altersgruppen, Schichten, Regionen des Landes, die da protestiert haben.
Also nicht nur zum Beispiel die junge studentische Bevölkerung in Städten oder so.
Nee, es war wirklich ein Zusammengehörigkeitsgefühl, von dem viele gesprochen haben, was so nie da gewesen ist.
Und hast du auch Familienmitglieder, die demonstriert haben?
Ich würde sagen, jeder und jede, die Menschen in Iran kennt, kennt auch Menschen, die in irgendeiner Form demonstriert haben in dieser Zeit.
Das muss ja für dich dann sehr schlimm gewesen sein, das so aus Deutschland mitzuverfolgen, aber eben ja auch so weit weg zu sein von Freunden und Familienmitgliedern.
Ja, das hat sich hart angefühlt und ja, ich musste auch, als die Proteste losgingen, eine persönliche krasse Entscheidung treffen, nämlich als Journalistin über die Situation im Iran öffentlich zu sprechen. Das wollte ich und die Konsequenz war dann, dass ich eben meine Familie und Freundinnen und Freunde im Iran erstmal nicht mehr sehen kann.
Weil?
Ja, weil eben eine Einreise für mich als Journalistin mit deutschem, iranischem Pass, die, wie wir es jetzt halt eben auch tun, so über das Regime spricht, ja, das bedeutet in Iran für mich im Zweifel Verhaftung und Schlimmeres. Und ich war deswegen ja seit 4 Jahren jetzt nicht mehr in Iran und ja, das tut mir auch bis heute weh, aber irgendwie machte mir all das, was da 2022 passiert ist, in all dem Schmerz auch wirklich ganz schön viel Mut. Und das liegt auch an diesem Slogan Frau, Leben, Freiheit. Auf Farsi, Zan, Zendegi, Azadi und auf Kurdisch, Jin, Jiyan, Azadi, der man bei den Demonstrationen überall gehört hat. Der hat so eine Kraft, damit konnten sich eben Menschen weltweit identifizieren.
Ja, und dann gibt's ja auch noch diesen Song Baroye für... Das fand ich auch total den Wahnsinn.
Ja, dieser Song Baraye für, der wurde eben zum Protestsong für das Tanzen auf der Straße, für die Angst, sich zu küssen, für meine Schwester, deine Schwester, unsere Schwester, für den Wechsel alter Werte, für die Scham, für die Armut, für die Sehnsucht nach einem normalen Leben. Für Freiheit.
Ich bin Patricia Schlosser. Und das ist Agenten der Angst. Feridun und der iranische Geheimdienst. Folge 2: Showtime in Teheran. Der Freund, der mir den Gedichtband von Feridun geschenkt hat, geht seit dem Ausbruch der Proteste auch auf Demos in Deutschland. Er hatte mir in das Buch vorne eine Widmung reingeschrieben und seinen Namen drunter. Aber seit er weiß, dass ich nicht nur die Gedichte von Feridun lese, sondern zu dem Mord und dem iranischen Geheimdienst recherchiere, seitdem fürchtet er, dass er mit der Recherche in Verbindung gebracht werden könnte. Es war ihm ein bisschen peinlich, aber er hat mich darum gebeten, seinen Namen unter der Widmung im Buch zu schwärzen. Dabei hat er nur mit seinem Vornamen unterschrieben. Klingt etwas paranoid, aber als Iraner hat er Recht damit, Angst zu haben. Hier in Deutschland, weit weg von Iran. Mehr als 300.000 iranischstämmige Menschen leben aktuell in Deutschland. Es ist eine der größten iranischen Communities in Europa. Der Verfassungsschutzbericht von 2024 warnt, dass sie in den Fokus des iranischen Geheimdienstes geraten können.
Es ist auch bei mir an und es läuft. Ja.
Das ist Omid Rezai. Er ist Journalist und berichtet für Medien wie Spiegel und Zeit Online über die Proteste in Iran, über Hinrichtungen und Menschenrechtsverletzungen. Seitdem bekommt er immer wieder Hassnachrichten und Drohungen auf Social Media.
Die Gefahr ist da, die Einschüchterungsversuche sind da, diese bei mir vor allem Cyberangriffe sind da, aber das muss nicht dazu führen, dass ich diesen Job nicht mache. Ich meine, wenn ich das so machen würde, dann müsste ich mich von diesem Job, vom Journalismus komplett verabschieden. Und ja, die Entscheidung, dass ich als Journalist arbeiten will, ist schon längst getroffen.
Nämlich 2011, als Omid noch in Iran lebt. Damals ist er Student der Ingenieurswissenschaften. Alles scheint ganz normal, bis zu dem Tag, als er plötzlich verhaftet wird.
Und das war wegen journalistischen Texten, haben die dich da festgenommen?
Genau, das war wegen der, in Anführungszeichen, zu kritischen Berichterstattung dieses Uni-Magazins und auch wegen der Texte, die ich für diese Exilmedien geschrieben habe.
Omid kommt vor Gericht und wird zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. In einem Schnellprozess, der gerade mal 10 Minuten gedauert hat, wie er sagt. Bevor er die Strafe antreten muss, darf er nochmal nach Hause.
Und da habe ich das Land dann verlassen. Bin ich geflohen in den Irak, in Kurdistan. Und da habe ich bei dem deutschen Konsulat ein Visum beantragt. Und nach 2 Jahren habe ich dieses Visum bekommen und ja, nach Deutschland geflogen.
Omid ist sich sicher, dass das iranische Regime sich auch unseren Podcast anhören wird.
Sie machen das, das wissen wir. Das haben wir immer wieder mitbekommen, dass jeder kleine Text, jeder kleine Podcast, jede kleine Reportage von diesem gesamten Sicherheitsapparat der Islamischen Republik hier wahrgenommen wird und bewertet wird und so weiter.
Zurück zu Feridun, ins Jahr 1969. Ihr erinnert euch, Feridun hat ja in München seine Koffer gepackt und ist in ein Flugzeug nach Teheran gestiegen. Als er damals zurückkehrt, regiert in Iran noch kein islamischer Religionsgelehrter wie heute, sondern der Schah Mohammed Reza Pahlavi. Frauen müssen damals kein Kopftuch tragen. Im Gegenteil, dank des Schahs bekommen Frauen das Wahlrecht. Die Industrie wächst, die Landbevölkerung bekommt die Möglichkeit, lesen und schreiben zu lernen. Aber eine Demokratie ist das Land trotz dieser Modernisierung nicht. RegimekritikerInnen werden ins Gefängnis geworfen und viele Menschen hungern, während der Schah und sein korrupter Machtklüngel im Luxus leben. Zurück in Teheran sieht Feridun endlich seine Familie wieder, vor allem seine Mutter, mit der er sehr eng ist. Endlich kein Heimweh mehr, endlich nicht mehr der Ausländer sein. Er baut sich in Teheran eine neue Existenz auf, mietet sich eine große Wohnung und legt sich ein Haustier zu. In Deutschland hatte er ja einen Hund namens Hamlet, Jetzt legt er sich eine deutsche Schäferhündin zu und nennt sie Lassie. Ich bin mir sicher, Feridun dachte sich, mit seinem Erfolg in Deutschland im Rücken werde er in Iran im Nu Karriere machen, egal in welchem Metier. Doch niemand in Teheran hat auf ihn gewartet. Weder stellt man ihn an der Uni als Professor für Politik ein, noch braucht man ihn im Auswärtigen Amt als Diplomaten. Doch dann bekommt er diese eine Chance, einen Termin beim Direktor des iranischen Staatsfernsehens. Der kann offenbar mit einem Fingerschnippen Karrieren beginnen oder enden lassen. Wie Feridun an den Termin gekommen ist, keine Ahnung. Vielleicht ist es wieder so eine Wendung in seinem Leben, die sich einfach ergibt, wie damals mit Anja an der Tankstelle. Jedenfalls ahnt er instinktiv, dass dieser Termin sein Schicksal in eine neue Richtung lenken kann.
Was soll ich machen? Ich habe die Bücher, Gedichtbände und alle Zeitungsausschnitte, die man über mein Buch geschrieben hatte und Bilder und solche Sachen und meine Arbeit, meine Magisterarbeit und eine unfertige Doktorarbeit habe ich alles mitgenommen und bin zum Fernsehen und der Direktor vom Fernsehen hat mich gesehen und hat mich gefragt, ja, das ist alles schön und gut, was wollen Sie machen, was können Sie machen? Ich habe wirklich nicht gewusst, was ich sagen soll. Ich habe bloß eine Minute gedacht, ich muss eine Antwort geben und ich muss ihm eine Antwort geben, die dann mir weiterhilft.
Was für eine skurrile Situation. Der Direktor will sich offenbar gern von Feriduns Potenzial überzeugen lassen, aber Potenzial wofür? Feridun überlegt fieberhaft und hat einen Geistesblitz.
Ich habe gesagt, ich mache Show. Ich kannte damals Kuhlenkampf. Ich habe seine Shows gesehen in Deutschland und Vico Torian und die Leute habe ich ja alle gekannt. Ich habe ja gesehen, wie die Shows gemacht haben.
Er meint Hans-Joachim Kuhlenkampf, der in der Zeit erfolgreich Spielshows im ARD-Fernsehen moderiert.
Und er hat mich gefragt, haben Sie Show gemacht vorher? Ich habe gesagt, ja, in Deutschland. Und da habe ich gesagt, naja, gut, machen Sie eine Probe.
Feridun blufft sich ins iranische Fernsehen. Da ist es wieder, dieses absolute Vertrauen in das eigene Können. Wie damals, als er sein Gedichtband in Deutschland rausbringen wollte. Innerhalb weniger Wochen bereitet er eine Probeshow vor. Und dann, an einem Abend im Herbst 1969, ist es soweit. 500 geladene Gäste sitzen in einem großen Saal vor einer Bühne. Hossein Mansouri, Feriduns Neffe, den er aus Folge 1 kennt, ist auch da. Er ist 12 Jahre alt und sitzt an diesem Abend neben seiner Oma, Feriduns Mutter. Und auch Feriduns Ehefrau Anja ist extra aus Deutschland angereist, zusammen mit Rostam, dem inzwischen zweijährigen Sohn. Feridun betritt die Bühne in einem weißen Anzug.
Und ich habe eine Live-Sendung gemacht, 4-5 Stunden Live-Show in Amerika aus dem Teheran. Und diese Show war so ungewöhnlich für persische Mentalität. Zu europäisch. Ich glaube auch für europäische Mentalität zu ungewöhnlich. Ich war ganz frei und verrückt und wild. Und ich lachte und tanzte und sang und machte alles, was möglich war, weil ich genau gewusst habe, darauf kommt es an jetzt. Entweder gewinne ich oder verliere ich.
Hossein erinnert sich an eine atemlose, bunte, schnelle Show über Stunden und an Feriduns unfassbare Schlagfertigkeit auf der Bühne.
Und ich gewann. Am nächsten Tag kannte jeder Mensch mich in Persien, sogar die kleinen Kinder.
Feridun darf ab jetzt jede Woche eine zweistündige Show ins Fernsehen bringen. Er nennt sie Silberne Nelke, auf Farsi Michake Nokre'i. Die Show ist, wie alle seine späteren Shows auch, ein wilder Stilmix mit viel Improvisation. Er hält lange Monologe, er rezitiert Gedichte, auch von seiner Schwester, der verstorbenen Dichterin Fokur. Er lädt Gäste für Gespräche in die Sendung und ruft ZuschauerInnen aus dem Publikum nach oben für Quizfragen. Zwischendurch treten SängerInnen auf, manchmal im Duett mit Feridun. Alles passiert so selbstverständlich und natürlich, als wäre er für die Bühne geboren. Er hat keine Gesangsausbildung, aber er gleicht das mit vollem Einsatz aus. Feridun traut sich, Dinge zu tun und zu sagen, die auch im modernen Iran als provokant gelten. Er hat einfach Spaß daran, mit den Konventionen zu brechen. Küsst Frauen galant die Hand und flirtet mit ihnen. Damals für Konservative ein Aufreger. Es kommt vor, dass seine Show abgesetzt wird, wenn er mal wieder mit seinen Provokationen übers Ziel hinausschießt. Aber er bekommt sie immer wieder zurück. Viele Zuschauerinnen verehren ihn und manch männlicher Zuschauer hasst ihn dafür, dass er so gut bei den Frauen ankommt. 1976 live im ersten deutschen Fernsehen zur besten Sendezeit. Die Quizshow am laufenden Band. Damals die Unterhaltungssendung schlechthin. Moderiert von Rudi Carrell.
Und für die drei Fragen aus der Tagesschau ist hier ein Kollege von mir, der die Sendung am laufenden Band weit weg von hier macht, und zwar in Persien. Ferry Harun.
Feridun betritt die Bühne im Bremer Fernsehstudio. Groß, elegant, im Anzug mit Fliege und Schnurrbart verströmt er was vom Charme eines Hollywood-Stars. Er ist auf wunderbare Art overdressed, neben Rudi Carrell im Pulli.
Ja, Ferry, du machst am laufenden Band in Persien.
Ich mache am laufenden Band. Guten Abend, Nachbarn, zusammen in Persien. Jede Woche eine Stunde.
Moment, du sprichst fließend Deutsch. Muss ich erst mal erklären, wie das kommt.
Ich habe noch nicht gesagt.
Nee. Wie kommt die doch?
Ich habe in Deutschland studiert. Ich habe in München politische Wissenschaften studiert gehabt, vor Jahren. Aber dann ging ich nach Persien und ich wollte natürlich Politiker werden, aber dann bin ich Showmaster geworden. So macht man bessere Politik.
Ich habe mir den Clip auf YouTube öfter angesehen und jedes Mal ärgere ich mich, dass er seine Dichterkarriere hier einfach weglässt. Sie scheint nicht mehr wichtig zu sein in seinem neuen Starleben. Und noch etwas fällt mir auf. Sein Statement zum Politikmachen als Showmaster. Das wird sich nämlich noch als total richtig herausstellen. Aber sicherlich nicht so, wie Feridun es hier meint. Zurück nach Teheran im selben Jahr, 1976. Das Doku-Team vom Bayerischen Rundfunk will Feridun mit der Kamera in seinem Alltag begleiten. Aber das ist gar nicht so leicht.
Auch vor der Innenstadt hat er uns gewarnt. Der Verkehr werde zusammenbrechen. Die Kombination aus Ferry und Kamerateam kann sich hier wirklich nicht lang halten.
Die Kamera ist schnell eingekesselt. Man sieht nichts mehr außer Schultern, Haarschöpfen und ab und zu Feriduns lachendes Gesicht. Anja und Rostam sind bei Feridun in Teheran geblieben. Sie wollen es offenbar noch mal versuchen. Ich finde online Fotos aus diesen Monaten, hochgeladen von Feriduns Fans. Sie zeigen eine harmonische Kleinfamilie, lächelnde Gesichter, aneinander geschmiegte Körper, eine Idylle. Die schnell keine mehr ist.
Im Detail, wie das zusammenkam und wie es wieder auseinanderging, das habe ich jetzt später erfahren.
Das sagt Michael Hales. Er hat für den Bayerischen Rundfunk als Sprecher gearbeitet und Fernsehshows moderiert. Ich besuche ihn in seiner feudalen, schönen Altbauwohnung in München. Hales serviert mir Espresso und Cantuccini, während er mir davon erzählt, wie er in den 70ern mit seiner Sprecherausbildung beim BR angefangen und dort Anja kennengelernt hat. Die beiden werden Freunde und sie erzählt ihm, dass sie mit Rostam aus Iran geflohen sei.
Und dass dann die Mutter mit dem Sohn aus Persien geflohen ist und zurück nach Deutschland gegangen ist.
Warum sagen Sie geflohen?
Ja, weil sie sozusagen in einem goldenen Käfig saß und er erwartet hat, dass sie als Mutter für das Kind da war. Und eine Künstlerin lässt sie natürlich nicht einsperren. In jedem Fall war die Beziehung beendet und Anja musste als alleinerziehende Mutter und als Künstlerin und als alleinerziehende Mutter eines behinderten Menschen, was nochmal enorm viel mehr bedeutet, musste sozusagen auf eigenen Füßen stehen.
Rostam hat ja seit seiner Geburt einen Herzfehler und eine geistige Behinderung. Er braucht extra Betreuung.
Die Schauspielkarriere war damit natürlich praktisch zu Ende. Also hat sie sich konzentriert auf die Möglichkeiten im Hörfunk, denn das war besser planbar als Schauspielerei oder etwa Filme machen.
Wie hat denn Anja Butkowski über Feridun Farsad gesprochen? Also war sie da sehr verbittert, wütend auf ihn?
Ich habe aus dem Nachlass Briefe gelesen, wo sie sich bitterlich darüber beklagt hat, dass selbst zum Geburtstag von Rostam von seinem Vater weder finanzielle Zuwendung noch ein persönliches Wort kam. Und natürlich ist er nicht in Ordnung, ganz klar. Der hätte sie erfolgreicher Künstler, Entertainer, ein Star, eine Diva, Der hätte doch pro Monat ein paar tausend Euro schicken können. Damals noch D-Mark schicken können. Und das ist sozusagen die dunkle Seite von Feridun Farrokhzad, dass er sich dann nicht um die Familie kümmert.
Stattdessen heiratet Feridun in Iran ein zweites Mal. Auf den Hochzeitsfotos ist eine junge Iranerin zu sehen, in einem weißen Brautkleid mit Schleier. Doch sie trennt sich schnell wieder von Feridun. Angeblich nach nur wenigen Wochen. Das Gerücht, dass Feridun homosexuell sei, wabert während seiner gesamten Karriere herum. Er äußert sich nicht dazu. Falls Feridun sich damals heimlich mit Männern getroffen hat, hat er sich damit in große Gefahr begeben. Auf Homosexualität kann in Iran die Todesstrafe stehen. Es gibt grausame Bilder von Männern, die erhängt und öffentlich ausgestellt werden. In der Doku des Bayerischen Rundfunks wird das Gerücht, dass Feridun schwul sei, nicht angesprochen. Ich lerne einen Superstar kennen, der sich als einsamer, melancholischer Künstler inszeniert. Mit bis zum Bauchnabel aufgeknöpftem Hemd, sodass man seine Brusthaare sehen kann, und einer Zigarette in der Hand. So sitzt er vor der Kamera in seinem Wohnzimmer.
Ich mache Show, ich gebe Konzerte, ich singe für Kinder, ich sammle Geld für Kinder, ich mache es. Aber dann hier drin, in dieser Wohnung, geschieht nichts. Ich sitze da alleine und ich lese ein Buch oder höre Musik und schaue um mich herum, schaue die Bilder, lese manchmal irgendeinen Brief von München.
Die Kamera schwenkt durch das luxuriöse Wohnzimmer mit großen Sofas, dicken Teppichen und hohen Bücherregalen. Überall stehen Blumensträuße. Die schweren Vorhänge sind zugezogen, obwohl es Tag ist. Lampen beleuchten Fotos auf Kommoden und Tischen. Seine Ex-Frau Anja, sein Sohn Rostam und seine verstorbene Schwester. Eine Galerie seiner geliebten Menschen aus einem anderen, vergangenen Leben. Die Wohnung ist schön, aber auch leblos. Wie eine Gruft.
Sehr oft weine ich. Dann kommt der Hund, Lassie. Die Hundin, deutsche Schäferhundin. Und ja, sie leckt mich ab, wenn ich weine. Und ich habe sehr oft das Gefühl, dass ich nirgendwo hingehöre, dass ich ganz alleine bin und das Ganze mir nichts bedeutet. Außer, dass ich Menschen Freude mache. Aber ob es mir selbst Freude macht, das ist immer schon eine Frage gewesen für mich. Es machte mir Freude am Anfang. Ich habe furchtbar viel Geld verdient. Ich habe Leute um mich herum gehabt. Aber heute, ich will überhaupt nicht mehr Geld verdienen.
Auf der Bühne lässt sich Feridun nichts anmerken. Die ganzen 70er Jahre hindurch tritt er weiter im Fernsehen und im Radio auf. Immer mit einem Lachen im Gesicht. Und wahrscheinlich hätte dieser Erfolg noch lange angedauert. Doch 1978 bricht ein schon lange schwelender Konflikt in Iran aus. Immer mehr Menschen demonstrieren gegen das autoritäre Regime des Schahs. Es beginnt mit einer kleinen Demo in der religiösen Stadt Qom am 7. Januar 1978. Und die weitet sich dann in den nächsten Wochen und Monaten zu immer größeren Protesten aus. Auf Fotos und Videos sind bald hunderttausende Menschen zu sehen. Sie rufen Mark Barshaw, Tod dem Schah. Und sie rufen Mark Bar Amerika, Tod den USA. Die USA und überhaupt alles Westliche stehen massiv in der Kritik.
Die Kritik am Westen wird mit dem Schah dann verbunden, weil der Schah einen betont westlichen Lebensstil pflegt.
Das erzählt mir Frank Bösch, Professor für europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts an der Uni Potsdam und Autor des Buchs Zeitenwende 1979.
Ja, ein Jet-Set-Leben mit Skifahren in Davos, mit Luxusaufenthalten in westlichen Ländern. Was einerseits wird die Verbindung zum Westen, auch gerade von den iranischen Intellektuellen zunächst, als sehr, sehr positiv gesehen. Man darf ja auch nicht vergessen, also das führt dazu, dass die Bildung in Iran stark ansteigt, dass in Iran in den 70er Jahren mehr Frauen studieren als in der Bundesrepublik eben. Aber gleichzeitig eben auch deutlich wird, dass hier ein korruptes Regime ist, das diese Mittel aus dem Westen eben nicht an die Bevölkerung weitergibt, die weiterhin auch in Armut bleibt.
An manchen Tagen finden Demos in 55 Städten gleichzeitig statt. Viele halten bei diesen Protesten Bilder hoch von einem Geistlichen mit weißem Rauschebart, schwarzem Turban und ernster Miene. Ayatollah Ruhollah Khomeini. Er wird zu einer Symbolfigur, zum Hoffnungsträger der Proteste. Und zwar, weil er den Schah schon seit vielen Jahren kritisiert und seinen Sturz fordert. Der Schah hatte ihn deswegen in den 60ern ins Exil in die Türkei verbannt. Doch Ayatollah Khomeini, das Ayatollah ist der Ehrentitel eines ranghohen islamisch-schiitischen Religionsgelehrten, ließ sich nicht einschüchtern und wettert aus dem Ausland weiter gegen den Schah. Als die Demos 1978 losgehen, lebt Khomeini im Exil in einem kleinen Dorf in der Nähe von Paris. Frankreich hatte ihm einige Monate zuvor Asyl gewährt. Der Westen sieht in ihm damals keine Bedrohung. Er ist halt ein Geistlicher, der im Clinch mit dem Schah liegt. Doch der 77-Jährige inszeniert sich nun erfolgreich als Aushängeschild der Proteste und als Sprecher der unterdrückten iranischen Bevölkerung. Eine Art Gandhi Irans. Aufnahmen von ihm gehen um die Welt, wie er unter einem großen, knorrigen Apfelbaum im Garten sitzt und Hof hält. So friedlich und bescheiden. Dabei steht in einem Buch, das Khomeini zu der Zeit schon fertig geschrieben hatte, genau drin, wie er sich einen idealen Staat vorstellt. Nämlich als einen strengen, schiitisch-islamischen Gottesstaat. Also als ein autoritäres Regime. Aber offenbar haben wenige dieses Buch gelesen. Währenddessen lässt der Schah auf die Protestierenden in Iran schießen. Am 8. September 1978 sterben bei einer Demo in Teheran 78 Menschen im Kugelhagel der Armee, laut offiziellen Angaben. Tatsächlich sollen es noch viel mehr gewesen sein. Die Demos gehen erst recht weiter. Streiks legen das Land lahm. Der Geheimdienst, der die Bevölkerung klein gehalten hat, ist nicht mehr Herr der Lage. Die Regierung beginnt sich aufzulösen, Minister treten zurück. Der Schah ist hilflos, weiß nicht, wie er die Proteste noch beenden kann. Er kapituliert. Am 16. Januar 1979 flieht er mit seiner Familie aus Iran nach Ägypten, nach 38 Jahren Herrschaft. Angeblich soll er gesagt haben: Ich bin müde und brauche eine Pause. In Videos sieht man, wie Menschen die Soldaten des Schahs umarmen, die sie eben noch bedroht hatten, und Blumen in ihre Gewehrläufe stecken. Es ist total verrückt, aber die IranerInnen haben durch Demonstrationen und Proteste ihren übermächtigen Herrscher vertrieben. Jetzt schlägt die Stunde von Khomeini. 3 Wochen nach der Flucht des Schahs sitzt er in einem Flugzeug von Paris nach Teheran. Dort wird er als gottgleiche Figur empfangen. Millionen Menschen jubeln in den Straßen, sie sitzen auf Bäumen und Autos, um Khomeinis erste Rede zu hören.
Ich schlage diese Regierung ins Gesicht. Ich bestimme, wer regiert. Mit der Unterstützung des Volkes bestimme ich, wer die Regierung bildet. Mit der Zustimmung des Volkes bestimme ich.
Khomeini tut erstmal so, als würde er auch die Interessen nicht-religiöser Gruppen berücksichtigen. Doch tatsächlich plant er eine Regierung, die sich religiös legitimiert. Also ein Gottesstaat. So, wie er ihn in seinem Buch beschrieben hat. Khomeinis Machtübernahme ist eine Zeitenwende. Die aktuellen Konflikte zwischen Iran, Israel, den USA, die Bedrohung von AktivistInnen und JournalistInnen wie Omid heute in Deutschland, all das hat hier seinen Ursprung. Hier sind die Anfänge Irans, wie er heute existiert. Ich habe Susan gefragt, wie ihre Familie in Iran dieses neue, ultrastrenge islamische Regime damals erlebt hat. Susan, wie war das für die?
Ich erinnere mich zum Beispiel, dass meine Tante mir von diesen krassen Änderungen so erzählt hat, als wäre das erst gestern passiert. immer mit so einer Mischung aus, ich würde beschreiben, Traurigkeit, ein bisschen Galgenhumor und vielleicht ein bisschen Charme.
Mhm. Wieso Charme?
Ich denke, das hat viele Faktoren. Vielleicht auch, weil Frauen in Iran so grundsätzlich eingebläut bekommen, durch ihr ganzes Äußeres schambehaftet zu sein. Mhm. Ja, und dann hat sie alte Fotobücher ausgepackt und mir Bilder gezeigt, auf denen sie mit ihren Freundinnen gestylt durch die Stadt läuft. Manche mit Kopftuch, andere mit Minirock, stark geschminkt. Ja, und plötzlich von heute auf morgen, so wie sie erzählt, mussten alle den Chador tragen, diesen schwarzen, bodenlangen Schleier. Und sie hat mir von Musikbars zum Beispiel erzählt, in denen sie getanzt hat, die von heute auf morgen geschlossen wurden. Oder ja, Kinos, in denen plötzlich westliche Filme entweder zensiert wurden oder einfach ja überhaupt nicht mehr in die Kinos kamen. Mhm. Und sie erzählte mir auch von Jobs, die man als junge Frau nicht mehr ausüben konnte. Zum Beispiel, man konnte keine Richterin oder Sängerin mehr werden. Und die Aussage von Frauen vor Gericht, die galt nur noch halb so viel wie die eines Mannes. Und das bis heute.
Für Feridun bedeutet die Machtübernahme Khomeinis, seine Shows werden abgesetzt. Musik, Tanz, ein Showmaster, der mit seinen weiblichen Gästen flirtet, das ist ab jetzt alles verboten. Sein Ruhm ist plötzlich nichts mehr wert. Im Gegenteil, als moderner Künstler steht er im Verdacht, ein, Zitat, verwestlichtes Subjekt zu sein. Er muss Angst um sein Leben haben. KünstlerInnen, Intellektuelle und Oppositionelle werden auf den Straßen von fanatischen Anhängern Khomeinis geschlagen. Sie werden von Schergen des Regimes festgenommen, misshandelt, erschossen, aufgehängt. Viele von Feriduns Freunden fliehen deswegen ins Ausland. Aber Feridun bleibt da, wartet ab, hofft, dass das alles nur ein böser Spuk ist. Doch dann, im Sommer 1979, 5 Monate nachdem Khomeini an die Macht gekommen ist, erhält Feridun eine Nachricht vom neuen Regime. Er soll ins Evin-Gefängnis kommen. Das ist ein Gefängnis in Teheran, das bis heute von IranerInnen gefürchtet wird, weil das iranische Regime dort unliebsame Personen jahrelang verschwinden lässt, foltert und ermordet. Am Tag, als Feridun im Gefängnis erscheinen soll, muss er unfassbar viel Angst gehabt haben. Vielleicht nimmt er sich ein Taxi oder ein Freund fährt ihn. Das Gefängnis steht am Rande Teherans, im Norden der Stadt. Dahinter beginnen die Berge. Als er auf die strahlend weiße Fassade des Gefängnisgebäudes zugeht, kann er nicht wissen, ob er da jemals wieder rauskommt. Doch dann ist er am selben Tag wieder auf dem Weg zurück nach Hause. Feridun musste im Gefängnis Auskunft über sein Vermögen geben, also seinen Besitz auflisten. Danach durfte er wieder gehen. Doch kaum in Sicherheit muss ihn am nächsten Morgen beim Aufschlagen der Zeitung gleich wieder die Angst gepackt haben. Denn da wird die Falschmeldung verbreitet, Feridun sei verhaftet worden, weil er ein Bordell betreibe. Es wird also gegen ihn gehetzt und damit eine Stimmung geschaffen, in der ihn das Regime jederzeit festnehmen kann. Die bedrohliche Botschaft: Dein Leben als Star ist vorbei. Und wenn wir wollen, auch dein komplettes Leben. Diese bedrohliche Lage muss etwas in Feridun verändert haben. Er will ein Zeichen setzen. Für all diejenigen, die bereits verhaftet und hingerichtet worden sind. Viele von ihnen kennt er persönlich. Feridun hat eine Idee. Eine, mit der er sein Leben aufs Spiel setzt.
Bekenntnis von Feridun Farrokhzad. Mein Vaterland. Das Land der Rosen und der Nachtigallen. Verwelkte Rosen, stumme Nachtigallen.
Das war die zweite Folge von Agenten der Angst, Feridun und der iranische Geheimdienst. Ihr könnt euch jetzt schon alle Folgen auf einmal anhören, und zwar in der ARD Audiothek. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt uns gern weiter. Danke dafür. Und jetzt noch eine Empfehlung in eigener Sache. Ich mache nicht nur diesen Podcast, sondern recherchiere mit Omid Rezai, Susanne Saré und Julian Feldmann für eine Doku-Serie. Es geht darum, wie aktiv der iranische Geheimdienst heutzutage in Deutschland und Europa ist. Ihr könnt euch das auf dem YouTube-Kanal von Steuerung F und in der ARD-Mediathek ansehen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Im Podcast Deep Doku geht es in einer der aktuellen Folgen um junge Menschen in Deutschland, die sich Sorgen machen, zum Ziel vom iranischen Geheimdienst zu werden. Ossi und Mina aus Berlin zum Beispiel. Die beiden sind in Iran geboren, kämpfen aber hier in Deutschland gegen die Regierung ihres Heimatlandes. Bei Deep Doku hört ihr, wie sie mit der Angst vor dem Geheimdienst umgehen und warum gerade die queere Community ein wichtiger Teil der Protestbewegung ist. Deep Doku erzählt euch aber auch noch viele andere Geschichten aus Berlin und der Welt. Ihr findet Deep Doku in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Die Folge von Ossi und Mina verlinken wir euch nochmal in den Shownotes.